Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit jemandem verabredet, von dem ich jetzt mal behaupte und mal gucken, wie er darauf reagiert, dass er ein Urgestein der Werbeindustrie ist, obwohl er nicht zur Werbeindustrie gehört. Ich bin nämlich mit Horst Wagner verabredet. Hallo Horst.
Hallo Heiko.
Warst du mit meiner Vorstellung einverstanden oder geht das so gar nicht?
Doch, alles gut. Also habe ich ja schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich vielfach mit Werbeagenturen zu tun hatte, aber eigentlich ein Digitaler bin.
Genau. Du bist bei Think. Dort hast du eine Doppelfunktion, nämlich CFO und COO. Sag doch mal, seit wann bist du denn im Geschäft? Also jetzt nicht bei Think, sondern wann hast du angefangen zu arbeiten? Das war, glaube ich, Springer und Jacobi, richtig?
Naja, angefangen zu arbeiten habe ich ehrlicherweise vor 54 Jahren. Ich habe nämlich eine Ausbildung gemacht, noch in der Druckindustrie. Dann habe ich BWL studiert und dann habe ich tatsächlich 8 Jahre lang für ein Druckvorlagenstudio mit GGK Paris zusammengearbeitet, war also irgendwie zweimal die Woche in Paris und habe so eigentlich die Werbewelt, die Verrückte kennengelernt, noch die ganz Verrückte, als man aus D-Mark-Kalkulation einfach am Ende der Kalkulation einen Dollar gemacht hat.
Und das war die Kalkulationsbasis damals?
Das war die Kalkulationsbasis. Dann bin ich zu Springer Kobe gekommen, genau. Und dort habe ich auch nicht als Werber angefangen, sondern ich habe da die Produktion aufgebaut und habe dann mehrere Firmen mit Springer Kobi gegründet, Druckvorstufe, also Desktop Publishing, Druckvorstufe. Wir haben dann auch mit einer Firma mit einem neutralen Namen, die viel mit Apple zu tun hatte, dann für Konkurrenzagenturen gearbeitet. Und so haben wir dann ein bisschen im Springer Kobi Imperium ein paar Dinge ausgewalzt und 1996 haben wir dann Elephant 7 gegründet, den Digitalableger von Springer und Jacobi.
Lass uns mal kurz in die Gegenwart springen und lass uns doch mal die gegenwärtigen Kundenbedürfnisse jetzt nicht mit der Zeit bei Springer und Jacobi vergleichen. Das ist, glaube ich, für heute ein bisschen sehr surreal. Auch wie man dort, du hast ja schon mal eben anklingen lassen, wie man dort zu entsprechenden Angeboten gekommen ist. Aber wenn du mal die heutige Zeit mit der von vor 15 Jahren vergleichst, das kannst du dir aussuchen. Was hat sich denn aus deiner Sicht verändert, was die Kundenbedürfnisse angeht? Und hast du denn den Eindruck, du hast gerade von einem partnerschaftlichen Verhältnis gesprochen, dass es das noch in den meisten Fällen so gibt?
Also sagen wir mal so, es gibt es in vielen Fällen. Was der große Unterschied ist, das hat sich eigentlich so in den Anfang 2000er Jahren geändert, dass die Hoheit des Media-Budgets im Marketing lagen, also des Budgets im Marketing lagen, sowohl in der Strategie, in der Planung, in der Konzeption. Heute ist es so, und auch in der Preisfindung. Und heute ist es eben so, dass das abgetrennt ist von der Preisfindung, weil die Preisfindung in den Einkauf verlagert wurde. Und das hat eine deutliche Veränderung der ganzen Situation natürlich hervorgerufen, weil wir heute mit zwei Partnern verhandeln, einmal mit dem Marketing inhaltlich und einmal mit dem Einkauf des jeweiligen Unternehmens, was die Konditionen betrifft.
Und du bezeichnest den Einkauf wirklich als Partner?
Also wir haben diverse Kunden, wo wir an den Einkauf herankommen, wo es ein partnerschaftliches Verhältnis gibt. Wir haben aber auch Kunden, wo es im Grunde genommen auf eine wenig persönliche, sondern mehr auf einer rationalen Basis abläuft, weil der Einkauf letztendlich das auch auf eine Plattform gebracht hat, die nur noch über einen Austausch über E-Mails und Excel-Dateien dann stattfindet.
Wie oft hast du in den letzten Jahren so etwas wie Reverse Auctions gesehen und musstest mitmachen oder hast mitgemacht?
Dreimal. Dreimal bei nicht unerheblich großen Unternehmen.
Ich will jetzt gar nicht die Namen wissen, aber wie stehst du denn zu so einer Geschichte? Weil das ist ja, Frau Sommer würde sagen, die Krönung der Entmenschlichung. Du hast es eben so als rational beschrieben, was ja aus meiner Sicht, das kann man ja auch ganz anders, das kann man ja auch ganz anders beschreiben. Aber das ist doch fast schon entwürdigend, oder? Für eine Agentur, die sagt, wir bilden hier kreative Leistungen ab.
Ja, aber da müssen wir denn da beginnen. Wo stehen wir denn jetzt als Agenturen und wo stehen wir auch in der Zukunft? Ich glaube, dass die Agenturen haben auch nicht wenig Mitschuld daran, dass wir im Grunde genommen ja als Agentur in der Gesellschaft politisch, also in der politischen Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Und wenn wir das mal bedenken in den 80er, 90er Jahren, in denen ich ja meine Hochzeit letztendlich auch hatte, wo man heutzutage sagt, da hat man die stärkste Manneskraft und man ist beim vollen Bewusstsein. Da war es dann eben so, dass der Beruf in der Werbung unter den ersten drei meist begehrtesten Berufen gestanden hat. Ich glaube, wir sind im Moment hier so zwischen Versicherungskaufleuten und Lehrern sind wir eben angeordnet. Das hat aber eben auch vielfach damit zu tun, dass wir als Werber uns in eine Richtung entwickelt haben, uns mehr oder minder durch Kreativ-Awards dann irgendwann zu definieren. Man versucht dann noch mit dem Effi irgendwie eine Nachhaltigkeit zu erzeugen, aber wir sind im politischen Gefilden sind wir in keinster Weise mehr unterwegs. Also ich habe noch die Zeiten erlebt, als man als ja so Springer und Jacobi mit den Vorständen von Mercedes und anderen und von der Post und so auf Du und Du und gesprochen haben und echte Berater waren letztendlich an der Seite des CEOs und des damals ja nicht CMOs, sondern des Marketingleiters.
Aber wenn du jetzt als einen wichtigen Grund für den, und widersprich mir bitte, für den Abstieg der Werbeindustrie siehst oder der Kommunikationsindustrie siehst, dann gab es das ja auch schon früher. Das ist ja keine Erfindung der letzten 10 Jahre.
Nein, das
Also
liegt
die
ja nicht
Awards meine ich, Entschuldigung.
sowas. Wenn ich mal daran denke, wie viele verschiedene Sparten es letztendlich gab, wie viele Verbände es auch gab. Also es gab ja noch mit dem Deutschen Direktmarketingverband einen politischen Verband. Der GWA war im Grunde genommen viel präsenter, auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Das hat letztendlich marodiert sowas natürlich länger vor sich hin. Und am Ende kann man nicht sagen, dass jetzt die auftraggebenden Unternehmen alle daran schuld sind und Bubu da mit Finger drauf zeigen, was ich nur sagen will, sondern wir als Werbeagenturen letztendlich auch keine großartige Perspektive da geboten haben in der Öffentlichkeit.
Ich habe ja eher so den Eindruck, dass man es vor 10 Jahren oder 20 Jahren noch geschafft hat, so ein Tuch des Mysteriums, nenne ich es mal so, um Kreativität zu legen und wie jetzt Ideen entstehen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, die kochen da ja auch nur mit Wasser. Das ist vielleicht irgendwie noch ein bisschen angedickt oder sowas oder noch ein bisschen wärmer. Aber eigentlich kochen die auch nur mit Wasser. Und deswegen ist auch die Bewertung von Agenturen, die ja dieses Produkt der Kreativität verkaufen, hat ein Stück nachgelassen. Wie siehst du diese These?
Das sehe ich völlig anders. Also ich sehe im Grunde genommen, dass heute die kreative Leistung von Agenturen einfach nicht genügend belohnt wird. Also wenn ich das einfach mal sehe aus unserem Hause auf Think oder auch renommierte Wettbewerber, dann ist im Grunde genommen, wird häufig versucht, eine Gleichförmigkeit da reinzubekommen und das letztendlich ja eher manchmal ein bisschen runterzureden. Aber ich glaube schon, dass wir fantastische Menschen bei uns beschäftigt haben, die mit sehr, sehr viel Hirnschmalz an hervorragenden Ideen arbeiten. Und das ist leider was ich eingangs sagte, dass wir im Grunde genommen nicht mehr die gesellschaftliche Tragweite haben und da verloren haben. Im Gegensatz zum Beispiel zu Beratungsunternehmen, die sich haben da nie im Grunde genommen in eine Nische haben manövrieren lassen, sondern wir haben uns so in eine Nische hinein manövrieren lassen. Und das, was du eben sagst, dass es so ein bisschen das Mysterium war. Für mich ist es nach wie vor ein Mysterium, weil bin überhaupt gar kein klassischer Werber, sondern ich bin der emotionale Rationalist, weil ich Dinge auf eine inhaltliche, wirtschaftliche Ebene bringe. Und ich finde einfach, dass wir hier fantastische Kreative haben, die, wo ich manchmal bass erstaunt bin, was die für eine Kreativität also explodieren an Kreativität, auch ganz junge Leute. Und das wird einfach nicht ausreichend belohnt.
Du hast ja einen Punkt genannt, warum es nicht ausreichend belohnt wird. Der fairerweise leuchtet mir nicht so richtig ein. Vielleicht hast du noch mal eine andere Idee, woran es liegt, dass es da so eine negative Veränderung gibt. Du hast noch ein paar mehr Gründe genannt.
Naja, ich hab ja die politisch-gesellschaftliche Ebene genannt. Es ist aber auch so, dass, wie ich ja eingangs gesagt habe, wenn ein Produkt, was eine derartige Energie erfordert wie Kreativität, dass die dann irgendwann auf den Schreibtisch eines Einkäufer, einer Einkäuferin, eines Einkäufers liegt, wo im Grunde genommen Dinge beurteilt werden, die völlig rational sind. Und das war im Grunde in der Zeit, als das Marketing noch darüber entschieden hat, hat es eine höhere Bewertung dieser Leistung gegeben. Logischerweise, weil die Person im Gegensatz zu, da will ich jetzt Einkäuferinnen und Einkäufer auch nicht zu nahe treten, aber die natürlich inhaltlich einfach wussten, was das für einen Wert hat. Heute wird im Einkauf ja nicht danach bewertet, was kostet das Stück Werbung? Was hat das für einen Erfolg gebracht in der Öffentlichkeit oder was wird das für einen Erfolg in der Öffentlichkeit bringen? Das ist ja in der Regel heute gar keine Diskussion. Wenn man mal eine Bewertung vornehmen würde im Vornherein, dass man sagen würde, man hat solche derartige oder Ziele, die man im Grunde genommen an einer späteren Bewertung festlegt, dann glaube ich, würde man schon zu einer ganz anderen Preisgestaltung kommen. Ja, ich denke, das kann man in der Öffentlichkeit, zumindest in unserem Wirtschaftsfeld, kann man das sehen, dass man darum ringt, wie soll man eigentlich unsere Leistung berechnen? Auf Stundensätze, Tagessätze, in Packages, in Retainern. Retainer ist ja nun wirklich die Vergangenheit. Aber ehrlicherweise sind wir bisher in einem Status der völligen Verwirrnis, weil sich keiner darauf einigen kann, dass es eine, wie bei Unternehmensberatung zum Beispiel, es geht einfach nach Tagessatz und es sind festgeschriebene Tagessätze und da wird weitestgehend auch nicht von abgewichen.
Ja, also Bewertung von Agenturleistungen, das können wir nochmal bei anderer Gelegenheit besprechen, weil das ist, glaube ich, nochmal, da können wir, glaube ich, mehrere Podcasts mitfüllen. Das habe ich auch teilweise schon getan. Aber was mir an der Branche auffällt, und dazu hätte ich nochmal gerne deine Meinung, ist, dass es, ich will nicht sagen, dass es eine zu opportunistische Branche geworden ist oder ist, aber ich finde, wenn ich mal so nach Debatten suche, und damit meine ich jetzt mal nicht solche Old-Fashioned-Geschichten wie Pitch-Honorare und sowas, aber da habe ich den Eindruck, dass heute einfach sehr wenig Debatten geführt werden.
Absolut, absolut. Aber es ist, ich denke auch, das ist, ich meine, ich habe ja selbst zu Hause eine demografische Gruppe von Kindern, weil ich 7 davon habe und Jugendlichen und Jungerwachsenen. Es ist so, dass sich vielfach ja um Debatten gedrückt wird und dann über Social Media ausgetragen wird. Also die klassische Debatte, die auch mal eine Konfrontation, eine positive Konfrontation zur Folge hat, die da hast du völlig recht. Die wird völlig opportunistisch umgangen.
Woher liegt es?
Ich glaube, dass die vielfach die Menschen heute, auch die Jugendlichen, verlernt haben, eine richtige Streitkultur zu haben. Ich komme ja selbst aus einem kinderreichen Haushalt und bei uns war das früher so, da hat man am Sonntags am Esstisch hat über politische Themen diskutiert und da habe ich angefangen und da wurde ich das erste Mal gehört, als ich irgendwie 12 oder 13 war. Also, und wir haben uns wirklich teilweise die Köpfe sinnbildlich eingeschlagen. Sowas sehe ich heute nicht mehr. Also man geht aus der Konfrontation letztendlich. Merkt man, dass da eine Konfrontation entsteht, geht man da raus. Und das ist auch in unserer Branche so. Spricht man ein heikles Thema an, was ich auch schon mehrfach gemacht habe in den letzten Jahren. Mir begegnet das ganz häufig, dass ja, du hast ja recht, aber dann wird sich zurückgezogen und dann wird das eigene Mütchen gekühlt, aber am Ende des Tages wird nicht in unserer Gruppe, Und das ist das, was ich eingangs sage, gesellschaftspolitisch mal darüber nachgedacht, wo liegt eigentlich der Wert eines Unternehmens wie eine Werbeagentur? Also nicht der monetäre Wert, sondern der inhaltliche Wert.
Was müssen wir tun, um das zu ändern?
Ja, eigentlich müssen wir die Stakeholder und Protagonisten der, sage ich mal, der Top 10, Top 15 Agenturen mal wieder zu etwas zusammenbekommen, zumindest die Geschäftsführenden, die auch eine Meinung vertreten, eine Meinung zu einer Meinung kommen. Also man sieht ja in unserer tollen Regierung, die wir haben, wie schwierig das ist, zwischendrin eine Meinung zu bekommen. Aber dass auch so etwas wie der GWA letztendlich wieder eine gesellschaftliche Position einnimmt.
Ich würde mit dir zum Schluss noch mal gerne über Think sprechen, weil wenn ich mir den Laden so von außen anschaue, und das mag ja alles mein Vorurteil sein, dann weiß ich natürlich, dass die Agentur zu WPP gehört, aber irgendwie hat sie so etwas wie den Touch einer inhabergeführten Agentur.
Gott sei Dank.
Mag mein Vorurteil sein. Wie siehst du das genauso und wie kommst du dazu?
Naja, einmal ist es so, dass damals, wenn ich das, also da war ich ja noch gar nicht dabei, als Armin Jochen, Michael Trautmann und Karin Heumann mit Martin Sorrell verhandelt hat, dass es eine Bedingung war, dass diese Agentur als Independent Brand auch unter WPP-Flagge weiterfährt. Und die Inhaber haben letztendlich auch dafür gesorgt, dass es eine starke Position im Markt und Sichtbarkeit dieser Inhaberinnen und Inhaber gegeben hat und auch eine starke Reflexion. Und insofern ist es der einfache Weg. Wir sind nicht eingenordet in eine, nicht in VML oder so. Wir arbeiten sehr partnerschaftlich mit WPP-Agenturen zusammen. Aber dieser Nimbus der Independent-Agentur hilft uns natürlich in vielen Dingen auch auf Kundenseite extraordinäres Angebot dazu geben.
Extraordinäres Angebot ist ja in Zeiten, wo man den Eindruck hat oder wo ich den Eindruck habe, dass bei WPP kein Stein mehr auf dem anderen liegen bleibt, schön. Wie siehst du denn vor diesem Hintergrund die Zukunft von Think?
Also ich sehe eine sehr positive Zukunft, weil die Equity dieses Brands ist einfach sehr, sehr hoch. Wir müssen immerhin bedenken, dass wir eine verhältnismäßig kleine Agentur sind mit nicht ganz 500 Mitarbeitenden. Und dafür, glaube ich, ist der Bekanntheitsgrad doch verhältnismäßig hoch. Und so wie ich sehe mit unseren Partnern von WPP, mit denen wir uns ja ständig auch unterhalten und freundschaftlich auseinandersetzen, haben wir einen sehr hohen Stellenwert in der Gruppe. Insofern sehe ich da keine Gefahren.
Gibt es da, das glaube ich dir nicht, aber egal, gibt es denn im Rahmen von WPP weitere Agenturen in anderen Ländern, die einen ähnlichen Independent-Charakter haben?
Ja, das gibt es. Also es gibt ja diverse Agenturen. Das ist ja ein Portfolio von, soweit ich weiß, von 1,3 Milliarden Net Sales weltweit von Independent-Agenturen.
Okay.
Das ist
Und
schon, ja.
du, was machst du in 2 Jahren?
Ach, also ich denke mal, was mich nicht wundert, die mein Alter kennen, die mich dann ständig fragen, wie lange ich noch mache, weil sie sich nicht
Nee, das habe ich
vorstellen.
ja nicht gefragt. Ich habe ja gefragt, was du in 2 Jahren
Nein,
machst.
ich weiß, denke ich im Grunde genommen immer in Jahresabschnitten, seitdem ich bei Think bin. Das hat sich so ergeben, dass ich mit meinen Partnern ausgemacht habe, wir denken immer in Jahresabschnitten und insofern kann ich dir noch gar nicht sagen, was ich in 2 Jahren mache. Ich bin jetzt mittlerweile 4,5 Jahre bei Think. Ich denke, die nächsten 1,5 Jahre auf jeden Fall bleibe ich bei Think, weil wir in den letzten 2 Jahren auch eine Transformation durchgemacht haben. Wir haben ja mittlerweile eine 100 Mitarbeitenden Entity mit der LAFT, wo wir Branding und die Digitalexpertise zusammengebracht haben und da wachsen und sehr erfolgreich sind. Und das habe ich mit meinen Partnern, auch mit den Geschäftsführenden begleitet, mit denen ich auch früher zusammengearbeitet habe und hier bei Think eingebracht habe. Und insofern sind da noch ein paar Aufgaben und diese Aufgaben, die werden sich so Mitte nächsten Jahres alle so ein bisschen schließen und insofern kann ich dann nächsten Sommer mal überlegen, ob ich dann noch über den Jahreswechsel 25 dann auch hier weiter bleibe oder das dann endlich der Jugend übergebe, weil die wahrscheinlich schon denken, wann tritt der Alte endlich mal ab.
Ja, ich könnte es durchaus ein bisschen verstehen, ne, wenn man das als Jugendlicher so denkt. Also das liegt ja jetzt nicht, das schmeichelt dann einer natürlich nicht unbedingt, aber ganz unverständlich finde ich es jetzt auch nicht.
Ja, jetzt ist es aber so, dass die Jugendlichen, ich ja mit denen im Grunde genommen mich auseinandersetze und solange sie das nicht unter vorgehaltener Hand machen, bisher mir immer noch gesagt haben, dass sie das noch ganz gern mit mir machen. Sonst würde ich das nicht machen.
Gut, dann.
Deswegen ich bin ja auch einigermaßen bekannt dafür, dass ich auch junge Leute fördere und auch in Positionen bringe oder gebracht habe, die denen, glaube ich, eine gute Zukunft bringen. Und insofern war ich, glaube ich, weniger hinderlich, als dass ich förderlich war.
Dann gehen wir davon aus, dass es dabei bleibt und ich bedanke mich für das Gespräch mit dir.
Bedanke mich bei dir. Schönen Tag.
Dir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.